wenn Asadias gestürzt wurde, das heißt nicht, das ist nicht das Ende, das ist einfach der Anfang. Und deshalb haben Menschen Hoffnung. Aber wenn diese Hoffnung irgendwie was Gutes bringen soll, dann braucht man auch irgendwie so eine internationale Environment, die das auch erlaubt.
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Hallo und herzlich willkommen zum AK-Podcast. Mein Name ist Gina. Heute sitze ich hier mit AK-Redakteurin Helen Dierig und Zain Salam Assad. Anstatt unseren Monatsschwerpunkt vorzustellen, den ihr natürlich trotzdem in AK findet, haben wir Zain eingeladen, um mit uns über die Situation in Syrien und Kurdistan zu sprechen. Außerdem hat Zay einen Artikel für die aktuelle AK-Ausgabe geschrieben. Erstmal vielen Dank, dass du da bist, Zain. Und natürlich auch schön, dass du am Start bist, Helin.
Dankeschön.
Wir nehmen diese Folge am 13.12. auf, Happy ACAB Day. Das mit dem Datum sagen wir aber vor allem, weil die Lage in Syrien sehr dynamisch ist und sich in den nächsten Tagen und Wochen bestimmt wieder einiges ändern wird. Jetzt aber vielleicht zum Anfang, könnt ihr euch einmal kurz selber vorstellen.
Ich bin Helin und ihr habt meine Stimme vielleicht schon ein paar Mal im Podcast gehört und ich bin seit Mai AK-Redakteurin.
Hi, ich bin Zain. Ich studiere Global Studies im Master in Berlin und in anderen Orten. Genau, und ich arbeite und habe die letzten Jahre frei gearbeitet als Autorin und Journalistin. Hatte auch eine Kolumne für das Missy Magazin. Dort habe ich auch vor allem Helin kennengelernt. Ja.
Hey, danke schön. Zain, zu Beginn einmal, wie geht's dir denn gerade?
Alles, was in den letzten paar Tagen passiert ist, war sehr unerwartet und dementsprechend geht's mir auch so und so. Also manchmal geht's mir gut, manchmal geht's mir schlecht, manchmal weine ich, manchmal bin ich so glücklich. Aber diese Glück ist so. Ist nicht so erfüllt sozusagen. Es passiert so viel und man weiß gar nicht, was noch passiert. Ich bin die ganze Zeit aufs Handy und telefoniere mit Menschen zu Hause, in Syrien, überall. Und man schaut sich die ganze Zeit Sachen an, die halt nicht unbedingt schön sind. Und auch wenn man wusste, dass die passieren. Und sonst ist die ganze Lage in der Region angespannt, habe das Gefühl, I don't know where to start.
Und dir, Helin?
Ja, mir geht's sehr ähnlich. Also diese ganzen Entwicklungen sind irgendwie doch ziemlich unerwartet irgendwie gekommen. Und natürlich halten diese Entwicklungen einen auch wach irgendwie, also dass man das die ganze Zeit mitverfolgt. Und jeden Tag kommen neue Meldungen. Also ich verfolge ja vor allem die Lage in Rojava mit. Und da gibt's ständig neue Angriffe auf die Selbstverwaltung und ja, man kommt nicht so richtig hinterher und fragt sich halt, okay, wie geht's jetzt weiter in Syrien und in Rojava. Aber ja, darüber reden wir gleich nochmal.
Genau, darum wird es heute gehen. Vielen Dank euch auf jeden Fall. Und richtig schön, dass wir dann heute hier zusammen sitzen oder halb zusammen. Ich sitze hier mit Helin, Zain ist über Zoom zugeschaltet. Vielleicht fangen wir einmal damit an, dass ihr versucht zu erklären, weshalb das Assad-Regime sich so lange halten konnte und dann aber doch in so wenigen Tagen zusammengebrochen ist?
Ich kann mal den Anfang machen vielleicht. Also das Regime verfügt ja schon seit Beginn des Bürgerkriegs und seit Beginn der Aufstände über immer weniger Kontrolle. Also einfach von den Gebieten her. Lange Zeit war es jetzt noch ein vergleichsweise kleiner Teil, der noch unter Assads Kontrolle war. Und im Norden Syriens, das man halt auch als Rojava kennt, ist ja die Selbstverwaltung. Und da wurden die Regimeeinheiten damals vertrieben oder zogen sich zurück. Und in anderen Teilen Syriens begannen verschiedene, teilweise Proxy-Milizen, meist islamistische, die auch gegeneinander kämpfen, Gebiete zu kontrollieren. Und der IS zum Beispiel eroberte im Zuge des Bürgerkriegs viele Städte, daneben auch Gruppen wie Al-Nusra. Und die HTS, die jetzt in Damaskus die Macht übernommen hat, kontrolliert schon seit einigen Jahren zum Beispiel die Grenzstadt Idlib. Und hinzu kam in den letzten Jahren auch, dass die Türkei Gebiete in Syrien besetzt, zum Beispiel in Afrin im Nordosten, das eigentlich Teil der Selbstverwaltung in Rojava war. Und die Lage entwickelt sich seit Jahren rasant. Also es kämpfen verschiedene Milizen, verschiedene regionale und internationale Mächte um Einfluss in Syrien. Und dass Assad sich bisher noch an der Macht halten konnte, hing vor allem an den Bündnispartnern Iran und Russland, die aber in den letzten Monaten und besonders in den Tagen von der HTS-Machtübernahme woanders beschäftigt waren, nämlich mit der Ukraine einerseits und dem Krieg in Gaza. Und Israel bekämpft ja mit der Hamas und der Hisbollah auch zwei der wichtigen Bündnispartner in der sogenannten Achse des Widerstands. Und all diese Entwicklungen führten halt zu einer Schwächung des Regimes nochmal in der letzten Zeit, das schon seit Jahren geschwächt ist, vor allem militärisch. Deshalb konnte die Übernahme durch die HTS in Damaskus auch ohne einen krassen Widerstand seitens der syrischen Armee und relativ einfach und schnell vonstatten gehen.
Ja, also für mich, ich sehe das auch ganz ähnlich. Ich denke vor allem die Rolle von Iran und Hezbollah und Russland, vielleicht die, also viele, die auch in Assad-kontrollierten Gebieten irgendwie gelebt haben, haben nie gedacht, dass das passieren könnte, weil für die Präsenz von Iran und Hezbollah und Russland ist auch so, also dort sind die Militärbasen und von dort aus irgendwie gehen die Angriffe auf Idlib, auf andere Gebiete und so weiter. Und dann hat man immer die Soldaten gesehen und so weiter. Und das war sehr unvorstellbar. Und gleichzeitig, man hat gemerkt, es ist so irgendwie diese ganzen, der Krieg in oder Full-Scale-Invasion in der Ukraine, also hatte auch seine eigene Wirkung. Also ich habe das Gefühl, da sind sehr viele Sachen, die halt auch so langfristig gewirkt haben, und es gab Sachen, die vielleicht so momentan gewirkt haben. Und ich würde auch denken, dass so, also in so einem großen Konflikt sind immer so viele so Player involviert und nichts ist nur spontan, denke ich. Also vielleicht haben auch Russland und Iran in dem Moment auch entschieden, es halt nicht mehr zu unterstützen. Das kann man jetzt in dem Moment nicht genau sagen. Oder ich kann es nicht. Bestimmt gibt es ExpertInnen, die das besser einschätzen können. Aber also ich würde sagen, das ist auch jetzt nicht unbedingt nur eine spontane Aktion, die durch eine Gruppe durchgeführt werden kann. Und auch jetzt, wenn man jetzt in den letzten Jahren blickt, auch, es gab viel, das so Gruppen, also Assad-Armee auch mit Milizien, die gekämpft hat und so weiter. Aber es gab sehr viel diese Situation von so, die übernehmen einen Ort oder einen Staat, also dieses so kampflose Übernehmen, also einfach, dass Assad einfach seine eigenen Soldaten in den Stich lässt. Das ist so, zumindest in den eigenen Gebieten, das ist so etwas, was die Leute mittlerweile auch wissen, worüber sie sich ärgern, und sie fühlen sich auch von ihm auch in den Stich gelassen. Und ich denke, das zeigt auch, wie, also so gesellschaftlich auch, sind die Menschen nicht unbedingt jetzt auf seine Seite. Denn am Anfang hat er so zumindest seine eigene Propaganda benutzt, und die Menschen haben so gerufen, irgendwie Assad oder ich weiß nicht, wie ich das übersetzen sollte, oder wie verbrennen das Land oder so. Und am Ende, also war das Land ja schon am Boden. Was muss man jetzt noch sozusagen für die Leute verbrennen? Also ich denke, da sind sehr viele Faktoren auch so gesellschaftlich, und genau, auch die Armee. Also muss man sagen, er hat halt unter anderem auch sehr viel junge Männer in die Armee reingesteckt, die meisten auch ohne Expertise und so weiter gekämpft haben und schnell mitten im Krieg waren. Und das haben auch dann irgendwann die Menschen auch gemerkt. Und ich denke, das ist so, diese Vertrauensbasis ist. Und die Unterdrückung betrifft die Menschen nach innen genauso, wie er sie nach außen richtet, sozusagen.
Mhm. Ja, danke schon mal für die Einordnung auf jeden Fall. Nachdem das Assad-Regime gestürzt war, wurde in Deutschland vor allem über die Erleichterung und Freude vieler SyrerInnen gesprochen. Auf Social Media gibt es Videos davon, wie Gefangene aus den Folterknästen Assads befreit wurden. Zain, in deinem Artikel schreibst du, Gefangene und andere beginnen nun, ihre Geschichten zu erzählen. Was sind das denn für Geschichten?
Mhm. Ich denke, es ist auch ein sehr schwieriger Moment. Es ist eine Diktatur, die fast 54 Jahre das Land terrorisiert hat und die Menschen, Minderheiten, aber auch nicht nur. diese Freude, was die Menschen empfinden, kommt auch daraus, dass man halt diesen Moment nie sich vorstellen könnte. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine volle Zustimmung für HTS oder eine volle Ablehnung. Das kann man jetzt gerade nicht genau sagen, weil viele Menschen sind wirklich in dieser Haltung, irgendwie, wir müssen abwarten, wir müssen uns organisieren. Aber dieses sich organisieren können oder auf die Straße gehen zu können, das war halt nie eine Option. Und ich denke, das ist halt, was manchmal nicht so gut verstanden wird. Also irgendwie ist es so Freude, weil die, keine Ahnung, weil Soleimani irgendwie in Syrien reinspaziert und in Damaskus, ich weiß nicht, ich denke eher nicht. Vielleicht, er wird zu einem Symbol gemacht von bestimmten Menschen, das ist auch sehr gefährlich. Aber gleichzeitig, dass diese Geschichten jetzt rauskommen, das sind auch viele Geschichten von Menschen, die politisch sind und die Widerstand in Syrien geleistet haben und die auch aus diversen politischen Strömungen kommen. Und zumindest, ich kenne aus der Generation von meinen Eltern viele Kommunistinnen und die jetzt für das erste Mal so richtig auf die Straße gehen können mit dem Selbstverständnis, ja, das sind wir und dort waren wir und in Sedenaya waren wir sozusagen 9 Jahre, 11 Jahre und so weiter. Die Menschen erzählen, ja, ich wurde hier gefoltert und ich wurde auf diese Art und Weise gefoltert und ich weiß, wer mich gefoltert hat. Und ich denke, also das ist sehr wichtig, weil in den letzten Jahren war Syrien einfach nur eine Art Leidensgeschichte, die man erzählt sozusagen. Dort ist Krieg, dort sterben Menschen. Aber wie und wer und wie systematisch das passiert, also die Unterdrückung. Also ich denke, dass zum Beispiel das, was in Rojava passiert, ist auch eine Konsequenz der Unterdrückung in der Region und das ist auch eine Konsequenz der Diktatur. Aber dort äußert sich das anders in diesem Moment sozusagen durch diese Milizien, die auch mit der Türkei kollaborieren. Also in anderen Teilen im Land, also hat sich auch diese Unterdrückung ganz unterschiedlich geäußert. Also wenn man schaut, auch manchmal in den Dörfern, die zum Beispiel in Assad-nahen Umfeld sozusagen liegen, auch wo sehr viele arabische Aleviten leben und so weiter, da ist auch zum Beispiel viele ökonomische Unterdrückung, aber auch Infrastruktur und so weiter, wo wird es bereitgestellt zum Beispiel, für wen und so weiter, gibt es Schulen, gibt es keine Schulen, warum, wer landet dann im Militär und so weiter. Aber auch wenn man in andere Regionen schaut, also diese Unterdrückung schaut irgendwie immer ganz unterschiedlich aus und es ist so angepasst. Und dann man gibt diese Gruppe sozusagen einen Push auf diese Art und Weise und nimmt von der anderen oder entzieht das, also zieht diese Rechte von den anderen. Und ich denke, das Gefängnissystem an sich steht einfach für die gesamte Diktatur, die Assad im Namen von seiner Familie in Syrien gegründet hat. Also er hat einfach also etwas geschaffen und er hat einfach eine komplette Minderheit mit sich in einen Krieg reingenommen, um halt etwas zu legitimieren, was man nicht legitimieren kann, sozusagen. Also diese gesamte Gewalt und Ideologie, die dahinter steckt. Und ich denke, also wenn man wirklich jetzt schaut, also es ist wichtig, diese Geschichten auch zu wissen von den ehemaligen Gefangenen, weil die halt auch genau erzählen, warum diese gesellschaftlichen Bilder von Assad einfach falsch sind. Auch diese ganz homogen imaginierte Bilder von Panarabismus und auch irgendwie der eigentlich voll normalisierten Art von Islamismus in Syrien. Also man gerade vielleicht etwas, das mich stört, dass viele Menschen so ein bisschen darauf reagieren, irgendwie Assad war irgendwie der die Minderheiten beschützt hat. Aber er hat halt einfach also eine Art auch Bürgerkrieg gepflegt in dem Land. Und das kann man jetzt nicht, man kann nicht behaupten irgendwie, er hat die Minderheiten geschützt, weil es gab ja Massaker und es gab alles Mögliche und Vertreibung. Und er hatte damals, er war noch stärker oder er hatte internationale Unterstützung. Aber er hat nicht unbedingt jetzt gegengekämpft in der Art und Weise, die man erwarten würde. Also deshalb irgendwie, er hat halt auf keinste Weise sozusagen etwas vorgewiesen. Dieses so säkuläre, finde ich, das ist einfach eher etwas voll voyeuristisch und westlich. Okay, irgendwie, er hat blaue Augen und seine Frau ist in Großbritannien aufgewachsen. Irgendwie sieht es voll cute aus, aber wie ist das in dem Land tatsächlich? Und ja, und ich denke, für mich ist wichtig immer, dass man versteht, dass diese Diktatur ist halt Teil von jeder Geschichte und jedem Aspekt, was man erzählt. Also man kann jetzt nicht sagen irgendwie, ich rede über diese Region und Assad ist nicht Teil von der Unterdrückung dort oder was dort geschieht. Das sind alle Sachen, die voll zusammenhängen und das irgendwie, da liegen die Sachen voll nah beieinander.
Ja, mega wichtig dann, dass möglichst viele von diesen Geschichten irgendwie jetzt auch erzählt werden können und gehört werden können. Ne? Habt ihr das Gefühl, dass es Unterschiede gibt in den Reaktionen zwischen den Menschen in Syrien und Menschen in der riesigen Diaspora?
Also ich kann zumindest für die kurdische Community sagen, ich glaube, so aus meiner Sicht gab es jetzt keine großen Unterschiede dazwischen, also so zwischen der Diaspora und wie die Leute drüben reagiert haben. Also ich glaube, alle sind sich einig, dass ein historischer Moment ist, dass Assads Sturz ein Grund zur Freude ist. Aber eben schon in den Tagen und Wochen vor Assads Sturz haben ja diese Angriffe auf Rojava begonnen. Und das hat halt die meisten die letzten Wochen beschäftigt. Also und auch so ein bisschen diese Freude überschattet. Also die Angriffe der Türkei und der SNA. Also der syrischen Nationalarmee, die ähnlich wie die HTS zum Teil aus ehemaligen IS-Mitgliedern besteht und auf die ich später noch eingehen werde. Jedenfalls waren die letzten Wochen vor allem auch Wochen der Furcht, also vor dem, was jetzt auf Rojava und Syrien zukommt, aber ich würde sagen auch des Widerstands. Also in Rojava wehrt sich die Zivilbevölkerung und die Verteidigungskräfte wehren sich gegen diese Angriffe. Und in der Diaspora, also auch hier in vielen Städten in Deutschland, bilden sich gerade auch wieder Aktionsbündnisse gegen diese Angriffe. Ja, ich glaube, also Rojava ist ja für viele so ein Hoffnungssymbol. Also gar nicht mal nur so unter deutschen Linken so, wo ja immer gesagt wird, so ey, alle projizieren immer voll viel und so weiter. Aber ich, also jetzt wirklich nur so aus der kurdischen Community gesprochen. Also ein sehr großer Teil meiner Politisierung war, also lief damit zusammen, dass die Rojava-Revolution angefangen hat. Und ich kann mich richtig gut erinnern an diese Zeit. So, ich habe so irgendwie, ich war noch so ein Teenager und ich höre so, okay, da sind so autonome Frauenarmeen und da ist so eine Rätedemokratie, die jetzt aufgebaut wird. Und da kam noch die Belagerung von Kobane und der IS wurde bekämpft und diese ganzen Nachrichten und diese ganzen Bilder, also ich kann mich richtig krass an diese Zeit noch erinnern. Und ich glaube, diese Hoffnung hat halt wirklich extrem viele Menschen aus sehr vielen linken Bewegungen auch zusammengebracht. Und dass Gebiete der Selbstverwaltung jetzt immer wieder unter Beschuss sind, also seit Jahren schon, das hat ja jetzt auch nicht neu angefangen, und einige Gebiete sogar von der Türkei schon besetzt wurden, sorgt für sehr viel Wut, aber auch für Widerstand. Und ich glaube, die kommende Zeit kann auch ein sehr wichtiger Moment sein, um eben Solidaritätsnetzwerke wieder zu stärken und sich stärker eben auch mit Bewegungen vor Ort, aber auch mit Betroffenen hier, also auch Leute, die wegen des Kriegs geflohen sind, zu vernetzen und zu verbinden.
Ja, also ich denke, in der syrischen Diaspora, man ist sich einig irgendwie, dass die Freude so groß ist, dass Assad geflohen ist. Also die Leute freuen sich, alle teilen seine Bilder, seine Privatbilder, die sie irgendwie in seinen Häusern und gefunden haben. Und irgendwie, es gibt die ganze Zeit Leute, die irgendwie Memes daraus gemacht haben und Syria Core und Assad Notes und ich weiß nicht, was auch immer. Ich muss sagen, also ich kann das schon mitfühlen, irgendwie diesen Teil oder auch die Bilder, wo die Menschen dann irgendwie in sein Haus reingegangen sind und dann haben einfach, ja, keine Ahnung, Klamotten mitgenommen und so weiter und dann haben irgendwie Videos gemacht und haben so, dass man so sich gegenseitig gefragt hat, ja, was hast du an? Dann haben die gesagt, ja, ich habe diese Louis Vuitton, das hat irgendwie Asma getragen für diesen und diesen Anlass und so. Und an sich, dieser Moment ist schön und ich habe das Gefühl, also warum ich diese Sachen auch teile, weil ich das Gefühl habe, es ist wichtig, dass man versteht, dass diese Leute, unabhängig davon, was man von der ganzen Aktion so denkt, dass diese Leute nicht HTS sind. Unabhängig davon, wie man HTS findet oder nicht. Oh, und man muss auch verstehen, dass so über 100.000 Menschen waren forcibly disappeared. Also man weiß nicht, wo diese Leute verschwunden sind. Manche haben ihre Familien jetzt wieder gesehen. Manche nach 20 oder 30 oder 10 Jahren und so weiter. Und das ist an sich ein Moment, das man gar nicht beschreiben kann. Also ich kann mich nur erinnern in unserer Familie, was das für so Momente waren, wenn Menschen raus aus Gefängnissen gekommen sind, weil ja viele auch in Gefängnissen waren. Das ist der Fall auch unter allen. Deshalb irgendwie können fast alle gesellschaftlichen Gruppen in Syrien sich mit diesem Moment identifizieren, weil die Unterdrückung halt so groß und vielschichtig ist. Und gleichzeitig gibt es schon eine Schicht an Menschen, also oder vielleicht Schicht ist das falsche Wort, aber ich bin zum Beispiel in einer Region aufgewachsen, die eher Assad-nah ist. Und ich hatte keinen Kontakt mit vielen Freundinnen, also mit denen ich zur Schule gegangen bin und so weiter, weil wir auch ja politisch einfach sehr unterschiedlich sind. Ich habe denen aber geschrieben, bevor HTS reingegangen ist in die Städte und keine Ahnung, ich wollte nur denen alles irgendwie Gute wünschen und viel Kraft. Ich weiß, es ist dann so irgendwie, ist trotzdem, das sind schwere Momente, wenn man nicht einschätzen kann, was jetzt passiert. Man hat noch nicht verstanden, wie die handeln, in welchen Städten, nach welchen Maßstäben und so weiter. Das ist noch sehr, alles sehr vage. Und die Leute haben bis zum letzten Moment verleugnet, dass das passiert. Irgendwie. Also die haben das erst akzeptiert, als sie wirklich die Kämpfer in ihren Städten gesehen haben.
Wow.
Also vorher ich habe mit manchen telefoniert und wirklich bis zum letzten Moment, die haben das erst geglaubt, als sie die Leute gesehen haben in der Stadt. Und das ist halt auch so krass, dass man einfach wirklich gar nicht so richtig von dem Land mitbekommt. Und ich denke, das sagt so viel über Syrien, wie die Leute separiert sind. Und ich denke, das ist etwas, woran jetzt die Leute auch in der Diaspora arbeiten sollen, weil ich das Gefühl habe, auch die Reaktionen spalten sich so sehr. Und wir also reflektieren genau diese Spaltung, die irgendwie in uns gepflanzt wurde sozusagen. Sei es also so ethnisch oder religiös oder aus unterschiedlichen Gründen. Ich muss sagen, ich finde, es kommt hoch. Irgendwie die Art und Weise, wie man sich freut oder nicht freut, es hängt so viel davon ab irgendwie, was man halt die letzten Jahre wirklich internalisiert hat. Es gibt viele Menschen, die vertrieben sind. Also es gibt in Syrien 14 Millionen Vertriebene und die Hälfte ist außerhalb von Syrien ungefähr. Und natürlich, diese Leute irgendwie hatten für das erste Mal eine Art Hoffnung. Und ich habe das Gefühl, es ist so schwierig, diesen Moment einzuordnen. Also aus welcher Perspektive muss man das einordnen? Also wenn die Leute sich freuen, irgendwie, worüber freuen sie sich sozusagen? Und irgendwie, was ist diese Hoffnung? Diese Hoffnung, die alle haben, auch die Linken, die ich kenne, die in Damaskus leben, Aleppo und so weiter, die haben sich auch gefreut. Die freuen sich gerade auch und die sagen, wir haben gar keine Ahnung, was noch kommt. Aber irgendwie, ja, also das ist für diesen einen Moment dürfen wir Hoffnung haben. Ja, also ich muss sagen, irgendwie die Reaktionen sind sehr unterschiedlich, aber es gibt halt einfach die, also viele jetzt mindestens Menschen aus oppositionellen Umfeld, die halt einfach sich nach einem zirkulären Staat sehen und so weiter, also wo sie frei Jahre leben können und so. Und das, ich muss sagen, unabhängig von HTS, ich halte das für nicht unbedingt super wahrscheinlich. Das heißt nicht, dass jetzt Syrien sich in so, also es muss jetzt nicht die Entwicklung sein, die in Iran passiert ist sozusagen, also nach der sogenannten Revolution dort. Und also muss nicht in die Extreme gehen, aber vielleicht gehen wir doch eine Phase durch, wo ein muslimisches System etabliert wird und so, oder ein islamisches System. Also ich habe das Gefühl, das konnte vielleicht möglich sein. Und davor haben viele Menschen auch Angst, auch viele Minderheiten. Nicht, weil die Angst vor Muslimen haben, das sind auch unter anderem Muslime, die auch das befürchten, weil die aber auch sich nicht vorstellen können, wie sich das entwickeln kann. Also irgendwie, was ist das für ein Staat, was ist das für ein System, wer wird da geduldet und warum und wer nicht und was sind die Standards sozusagen, gibt es sozusagen auch, also so, keine Ahnung, unter Assad, wir haben irgendwie im Schulhof gesagt, Einheit, Sozialismus, Einheit, Freiheit, Sozialismus sozusagen, das waren irgendwie die Dinge, die wir so geschrien haben, dann hat irgendwie immer sich vorgestellt, ja, wir verteidigen die arabische Nation. Und wir haben keine Ahnung, Islam internalisiert, aber auf eine bestimmte Art und Weise. Sharia hat was mit unserer Constitution zu tun, aber gleichzeitig irgendwie nicht. Und I don't know. Es war so eine Kombination aus vielen Sachen. Aber jetzt, was soll jetzt passieren? Und ich muss sagen, ich freue mich sehr, weil die Leute halt so wach sind und versuchen, alles zu dokumentieren. Also immer, was alles, was jetzt irgendwie unter HTS passiert. Ich denke, was mir nur fehlt, dass man auch mit HTS kritisch umgeht und auch sich erinnert, dass die Leute in Idlib irgendwie gegen El-Jaulani vor allem irgendwie demonstriert haben, dieses Jahr schon. Und die haben den Sturz von dem Jaulani sehen wollen, sozusagen, und haben auch so viele Bilder gehabt und Sprüche, die ihm mit Assad auch verglichen haben, weil er auch Gefängnisse hat und so weiter. Also ich habe das Gefühl, also diese... Es gibt noch so andere Gefängnisse, es gibt noch andere Milizien und es gibt noch andere Probleme, mit denen man sich noch auseinandersetzen soll. Und ich denke, diese Euphorie, die wir jetzt empfinden, sollte das noch nicht überschatten in der nächsten Zeit. Also wir müssen jetzt nicht easy damit gehen.
Okay, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für diesen Einblick, Zain. Die Situation in Syrien und den kurdischen Gebieten ist, wie man jetzt ja schon gehört hat, ziemlich unübersichtlich. Könntet ihr einmal ein bisschen aufdröseln, wer hat in den letzten Tagen eigentlich mit und gegen wen gekämpft?
Okay, ja, also wir haben jetzt viel von der HTS gehört, vielleicht erstmal zu HTS. Also die hat sich von Idlib auf den Weg gemacht. Das ist eine Grenzstadt und gleichzeitig auch eine Hochburg von sehr vielen islamistischen Milizen. HTS ist dort auch so ein bisschen als dominante Kraft hervorgegangen und kontrolliert seit einigen Jahren Idlib. Der Anführer, Jaulani, über den wir gerade schon gesprochen haben, war ranghohes Mitglied der Al-Nusra-Front, also dem syrischen Ableger der Al-Qaida. Und er präsentiert sich gerade halt nach außen schon sehr bescheiden, sehr moderat. Und das wird auch von westlichen Medien so ein bisschen übernommen. So, okay, der wirkt gar nicht wie so ein Islamist. Und der redet davon, er will religiöse Spaltungen in Syrien jetzt überwinden. Und er will neu anfangen und die Einheit aller Menschen in Syrien. Und dass das alles jetzt wichtig sei und so weiter. Und das muss er wahrscheinlich auch sagen, um auch so ein bisschen nach außen so eine Wirkung zu erzielen, um so die Bereitschaft anderer Staaten auch also zur Zusammenarbeit zu sichern. Genau dazu vielleicht noch, wäre vielleicht wichtig zu erwähnen, also die HTS ist auch von vielen Staaten, auch von der EU als Terrororganisation eingestuft. Aber ja, Deutschland zum Beispiel scheint gerade sogar grundsätzlich bereit zu sein, auch diplomatische Kontakte zu pflegen. Und die HTS ist jetzt gerade eben auch dabei, eine Übergangsregierung in Damaskus einzusetzen und beruft dafür halt auch Leute aus den eigenen Reihen, aus Idlib ein, wie zum Beispiel al-Bashir, der jetzt zum Ministerpräsidenten der Übergangsregierung ernannt worden ist. Die HTS wird, also wir haben jetzt das schon mehrmals gesagt, aber die HTS wird wahrscheinlich maßgeblich auch bestimmen, wie es jetzt in den nächsten Wochen und Monate weitergeht. Und bei den Angriffen in Rojava ist vor allem die SNA, die Syrian National Army, von Bedeutung. Sie besteht aus ehemaligen IS-Mitgliedern und aus Fraktionen der FSA, die von der Türkei unterstützt wurden. Und in Zusammenarbeit, also in sehr enger Koordination, Zusammenarbeit mit der Türkei, greifen sie strategisch wichtige Gebiete in Nordsyrien an, in den Gebieten der Selbstverwaltung, und besetzten vor kurzem die Region Shehba, wo seit der Invasion der Türkei in Afrin vor 6 Jahren Vertriebene in Camps verharren, und diese wurden eben jetzt nochmal vertrieben durch diese Angriffe der SNA. Und dann drangen sie noch in Minbij ein. Dort wurden bei einem Angriff der SNA auch 3 Mitgliederinnen eines arabischen Frauenverbands getötet und Frauen entführt. Also solche Berichte gibt es bereits. Und ja, das hat mich auch direkt daran erinnert, also an die Bilder aus Minbij 2016, als 2016 eben die Stadt von der IS-Herrschaft befreit wurde. Und heute greift halt die SNA, die aus den Überbleibseln vom IS besteht, unter anderem diese Stadt an und terrorisiert die Zivilbevölkerung. Jetzt kam es zu einer Waffenruhe zwischen der SNA und den SDF, den Syrian Democratic Forces, die Angriffe der SNA in den letzten Wochen versucht haben abzuwehren. Einige Kämpfer der SDF sind dabei auch gefallen. Und die Waffenruhe wurde auch durch die USA vermittelt, die SDF unterstützen. Aber trotzdem gehen die Kämpfe gerade auch weiter, auch in anderen Orten, zum Beispiel auch in Kobane, die Stadt, die, wie ich eben schon erwähnt habe, für den Sieg gegen den IS auch bekannt ist. Kobane ist gerade jetzt auch verstärkt im Visier der SNA. Genau, das vielleicht erstmal als Einführung. Willst du ergänzen, Zain?
Ich denke, vielleicht dazu kann ich nur sagen, also man hat ja verschiedene Fronten, und wenn man ja von Milizen spricht, dann wahrscheinlich sind die jetzt keine einzige Gruppe, sondern verschiedene Gruppen, die zusammenkommen, die verschiedene Geschichten haben, unterschiedliche Kämpfe miteinander, untereinander, gegeneinander haben, und das macht auch die ganze Sache jetzt nicht so übersichtlich für alle. Und auch ihre internationalen Affiliations, das ist auch Anwendung. Also das ist halt auch nicht so easy zu sagen, okay. Also zum Beispiel, es scheint schon klar, dass die USA mit HTS eher was anfangen kann und so. Das, also aktuell. Und obwohl man zum Beispiel grundsätzlich sagt, die HTS ist wahrscheinlich hat vielleicht die Zustimmung der Türkei, aber anscheinend gibt es ja verschiedene Akteure, die auch mit HTS irgendwie kollaborieren und oder das gut heißen, was sie jetzt so machen, genau, wie sie sich präsentieren. Obwohl zum Beispiel die USA auch in SDF-Gebieten irgendwie präsent ist.
Ja, das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Nämlich eben die Frage, okay, es tauchen jetzt auch immer wieder noch andere Player und Akteure auf in den Aufzählungen. Unter anderem eben die USA, aber die Türkei, Russland, Iran, Israel auch. Könnt ihr ein bisschen darauf eingehen, welche Interessen diese Staaten jeweils in Syrien haben?
Diese Frage ist halt voll groß. Also ich glaube, um das wirklich alles so aufzuschlüsseln, bräuchte man so eine eigene Podcast-Folge. Also ja. Die Rolle in den letzten 13 Jahren Bürgerkrieg und auch davor dieser ganzen Mächte zu analysieren, es ist, also für jeden Staat bräuchte man eigentlich so eine eigene Podcast-Folge. Ja. Also ich kann erstmal sagen, die Türkei als Nachbarstaat, da ist relativ klar irgendwie, was die Türkei bezweckt. Sie will ihren Einfluss in der Region über die Einnahme von Gebieten vergrößern. Und aus den Erklärungen aus Ankara in den letzten Tagen, finde ich, lässt sich auch raushören, dass die Türkei vorhat, eine immer größere Rolle auch in Syrien zu spielen und nicht unbedingt vorhat, sich jetzt zurückzuhalten, auch wenn jetzt die ganze Zeit davon gesprochen wird, wir wollen die Integrität Syriens wahren und wir wollen eine friedliche Lösung und so weiter. Aber währenddessen stärken und bewaffnen sie halt diese Milizen, besetzen Gebiete, greifen Rojava täglich an und das schon seit Jahren und haben auch schon mehrere Gebiete eingenommen. Und dieses Vorhaben werden sie jetzt wahrscheinlich auch noch stärker verfolgen. Also es gab schon wenige Tage nach Assads Sturz, gab es schon einen Staatsbesuch der Türkei in Damaskus. Und alles deutet eigentlich darauf hin, dass sie sich im neuen Syrien eine bestimmte Machtposition sichern wollen. Und von außen ist es vielleicht noch nicht so klar. Also im Hintergrund passiert, glaube ich, auch vieles, was wir nicht sehen können, aber erahnen können. Also ich denke, dass sich mit der Zeit auch eher zeigen wird, dass HTS und die Türkei eigentlich sogar noch viel enger kooperieren, als es gerade erscheint. Also ich glaube, sie versuchen gerade auch so ein bisschen diesen Anschein zu erwecken von, ja genau, wir sind hier und ihr seid dort. Und aber ich glaube, also besonders wenn es halt um die Frage von Rojava geht, wird die Türkei sowieso mit der HTS kooperieren wollen. Genau, die Türkei führt dort seit Jahren halt angebliche Antiterroroperationen durch und terrorisiert die Bevölkerung. Es vergeht auch eigentlich gar keinen Tag ohne eine Meldung zu neuen Drohnenangriffen in Rojava. Und was die Selbstverwaltung betrifft, sie scheint für Gespräche bereit zu sein, also mit der HTS, so zumindest einige Statements, aber es könnte eben auch nach hinten losgehen. Rojavas Überleben hing leider in den letzten Jahren auch an den USA und sollten die sich jetzt aus Syrien zurückziehen, sieht es auch nicht so gut aus für Rojava, auch wenn die Bevölkerung und die Verteidigungskräfte bisher immer einen krassen Widerstand geleistet haben. Genau, das vielleicht erstmal zur Türkei. Und was Russland angeht, gerade heißt es ja in den Medien so, Russland hat sich blamiert und das war voll die Niederlage für Russland und so weiter. Also es stimmt, es ist schon ein Schlag, also Assads Sturz war schon ein Schlag für Russland auch als Bündnispartner. Und es ist gerade auch noch unklar, wie die Rolle Russlands in der Zukunft aussehen wird. Aber es gibt jetzt schon Meldungen darüber, dass militärische Stützpunkte verlassen wurden und so weiter. Also wahrscheinlich wird sich der Einfluss oder die Präsenz Russlands wird erstmal in Syrien abnehmen. Aber ich glaube, es wird noch einige Jahre weitergehen, dass Syrien immer noch so ein Schauplatz von Machtkämpfen internationaler und regionaler Mächte sein wird. Und ich glaube, Russland wird das nicht einfach so aufgeben und den sozusagen einen Weg finden, sich da wieder eine gewisse Machtstellung zu sichern.
Du hast eigentlich zum größten Teil das gesagt, was ich gesagt hätte. Gerade auch zur Türkei. Und das, ich muss sagen, halt viele befürchten diese Rolle von der Türkei, die so immer größer wird oder größer wirkt. weil man auch würde sich auch denken, ja, was für eine Staatsform entsteht, wenn die Türkei so krass involviert ist und ja, und wie lässt sich das langfristig, also wie sieht das langfristig aus, wenn die Türkei so langfristig involviert ist. Früher war das Problem die Präsenz von Iran und also für viele und was das auch gesellschaftlich bedeutet und jetzt drehen sich ein bisschen die Mächte und was man aber nur sagen kann, dass Hezbollah in Syrien erstmal nicht präsent ist, dann ist es an sich ein Win für die Bevölkerung, weil Hezbollah hat nicht nur mitgekämpft, sondern hat auch ganz viele lokale Milizen und so weiter auch so bewegt und das hat auch zu vielen Unruhen irgendwie gesorgt und auch unter den Menschen selber in lokal. Und ich denke, wenn man auch auf Länder schaut, so vergisst man das, oder ob nicht nur Länder oder auch auf größere Organisationen wie Hezbollah und so weiter schaut, dass man vergisst, dass es eine lokale Ebene gibt und dass diese lokale Ebene eigentlich diesen gesamten Konflikt verkompliziert. Also es wird viel komplexer, weil dadurch irgendwie werden auch verschiedene, also ökonomische, ja und so weiter, so Kämpfe geführt und das auch unter dem Label von Bürgerkrieg und so. Also irgendwie, was, also zum Beispiel mit Captagon und die Drogengeschäfte von Assad. Regime, also es gibt so verschiedene Sachen, also und irgendwie natürlich denke ich, dass irgendwie man kann halt diese Themen nicht so krass voneinander aushalten und dann jede Macht, die involviert ist, ist auch in der Art und Weise auch mit irgendeinem Kriegspartei involviert und manche sind auch mit Kriegsverbrechern involviert gewesen oder sind. Also das macht mir am meisten Angst, das macht auch vielen Menschen Angst, weil wir halt irgendwie jetzt gerade über Frieden sozusagen diskutieren müssen, wenn wir auch nicht mal mit dem sogenannten Krieg fertig sind.
Diesen Podcast gibt es nur dank unserer Abonnentin. Denn AK hat keinen reichen Verleger im Rücken, stattdessen machen wir eine unabhängige linke Zeitung. Das heißt, eure Abos machen unsere Arbeit möglich. Und willst du auch 11-mal im Jahr eine AK aus deinem Briefkasten ziehen, statt leidiger Rechnungen? Dann hol dir jetzt ein Abo unter www.akweb.de/abo.
Außerdem muss man die Rolle von Israel in der Region gar nicht ignorieren. Es sind auch sehr viele internationale Mächte und haben ihre eigenen Interessen, verfolgen ihre eigenen Interessen und Israel bombardiert in Syrien. Seit längerer Zeit. Manche sagen, ja, okay, die ziehen auf Militär-Locations und so weiter. Und dadurch ist die Sache so einfach vorbei. Aber nee, Israel ist halt einfach in diese sogenannten Operation reingegangen. Und das ist halt weiterhin Occupation. Also, und ich muss sagen, es gibt verschiedenste Debatten, die gerade geführt werden und also manche Sachen werden halt irgendwie für selbstverständlich richtig und gut und andere für selbstverständlich falsch angeordnet. Ich finde das auch gefährlich, weil also während so einfach ganz bestimmte Kräfte in der Region genau das machen können, wie sie wollen und die ganze Region so shapen können, wie sie wollen, also es sind halt verschiedene andere Orte noch am Kämpfen mit sich selber und die Imperialisten, also Imperialisten oder die schon in Syrien kämpfen und gekämpft haben die letzten Jahre, sind schlecht und scheiße, aber die anderen, die diese Region noch ganz anders, auf eine andere Art und Weise schippen wollen, sind jetzt nicht besser. Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht unbedingt ein Competition, irgendwie wer den besten imperialistischen, das beste imperialistische Game gerade spielt.
Wir haben jetzt ja auch immer wieder schon was über die SNA, die Syrian National Army so genannt, gehört. Helene, was sollte man noch über die SNA wissen?
Genau, das meiste haben wir eigentlich schon erzählt, also vor allem jetzt über die jüngsten Aktivitäten der SNA. Wie schon gesagt, die Türkei hat in den letzten Jahren immer wieder, also unter Einsatz von Söldnerarmeen, versucht, Regionen einzunehmen, die Selbstverwaltung zu bekämpfen. Und auch in Teilen, wo die Türkei Gebiete besetzt hat, einen demografischen Wandel auch zu erzwingen, zum Beispiel durch Vertreibung und Zwangsislamisierung. Und SNA ist eine Miliz, die von der Türkei kontrolliert wird und gemeinsam mit der Türkei schon an mehreren Operationen beteiligt war. Also das geht schon mehrere Jahre zurück, zum Beispiel auf die Invasion in Afrin 2018, an der die SNA auch schon beteiligt war. Und auch vielen weiteren Angriffen gegen die SDF und die Selbstverwaltung. Und es gab dieses Jahr sogar auch Berichte darüber, dass die Türkei die SNA in anderen Ländern auch einsetzt. Also gar nicht mal nur in Syrien, sondern zum Beispiel auch im Irak im Kampf gegen die PKK. Und zahlreiche Kriegsverbrechen gehen auch auf die SNA zurück in diesen letzten 7 Jahren seit seiner Gründung. Dazu zählen auch zum Beispiel die Verstümmelung von Leichnamen von YPG-Kämpferinnen oder auch die Ermordung der kurdischen Politikerin Hevrin Khalaf. An dieser Stelle wäre es vielleicht auch gut, nochmal diese Ebene der Angriffe zu erwähnen. Also wir reden die ganze Zeit so von islamistischen Milizen und Türkei greift an in Rojava und so weiter. Es wird ja auch oft betont, dass die Frauenrevolution Rojava angegriffen wird. Und ich glaube, es ist immer so klar, okay, da wo Islamisten die Macht übernehmen oder wo Islamisten angreifen, sind Frauen und Minderheiten bedroht. Aber ich glaube, so wie konkret das ist, zeigt sich halt so am Beispiel der Türkei sehr krass und an den ganzen Milizen, die mit der Türkei zusammenarbeiten, weil sie wirklich, also auch diesen Krieg gegen die kurdische Bewegung zum Beispiel, wirklich darüber führen, dass sie Frauen gezielt ermorden. So, weil die kurdische Bewegung eben, also das war vielleicht eine der größten Errungenschaften auch in Rojava und der kurdischen Bewegung in den letzten Jahrzehnten und vor allem auch eben in Nordsyrien der Selbstverwaltung, dass Frauen eben eine führende Rolle gespielt haben in der politischen Arbeit, aber auch in der Selbstverteidigung. Und dass genau das halt eingesetzt wird von der Türkei, um diese Bewegung zu brechen, ist kein Zufall. Also die machen das ganz bewusst und es gibt zahlreiche Beispiele von Frauen, die in so gezielten Operationen von der Türkei oder auch durch den türkischen Geheimdienst ermordet wurden. Und deshalb Es ist gar nicht so was Abstraktes dann zu sagen, so okay, jetzt sind besonders Frauen und Minderheiten bedroht und so weiter. Weil was es im Konkreten heißt, ist wirklich, dass da, wo diese Gruppen und die türkische Armee Gebiete einnehmen, wirklich also wirklich auch Femizide steigen. Und so, zum Beispiel in Afrin gibt es wirklich so ein Problem mit Femiziden, so mit patriarchaler Gewalt. Und dass jetzt auch aus Minbij eben diese Aufnahmen kamen von Frauen, die verschleppt wurden und dann die dass Kämpferinnen der YPG getötet werden und eben auch Frauen aus der Zivilbevölkerung, wie jetzt zum Beispiel von diesem arabischen Frauenverband, eben auch Ziel dieser Angriffe sind. Also das ist alles kein Zufall und das ist genau das, was eigentlich gemeint ist, wenn wir sagen, Islamismus ist gefährlich für Frauen und für Minderheiten. Und genau, das wollte ich einfach nochmal so betonen, weil ich glaube, manchmal ist nicht so klar, wie konkret das eigentlich auch ist. Und dass es nicht nur so abstrakt ist, so von wegen, okay, es muss erstmal auf so ein Taliban-Level kommen oder so, damit wir das ernst nehmen, sondern das ist wirklich schon so die ganze Zeit schon passiert und seit Jahren schon.
Ja, vielleicht auf das zu. Ich finde es auch so wichtig, dass man auch in dem Moment nicht so schnell in Ort einkommt, HTS zu feiern oder auch gleichzeitig irgendwie Dinge auszudenken, die nicht passieren, weil ich denke, unter Milizen, also auch wenn die erstmal tolerant sind und so weiter, es kann Anzeichen dafür, dass sie jetzt, keine Ahnung, revolutionäre Errungenschaften für Frauen und Minderheiten schaffen. Und muss man sich jetzt keine Sachen ausdenken, also muss man auch nicht unbedingt Horrorszenarien irgendwie erzählen und so weiter, sondern man muss halt irgendwie sehr bewusst irgendwie aktuell beobachten und auf Sachen zeigen. Weil ich muss sagen, der Unterschied zwischen was SNA gerade in Rojava macht und HTS jetzt in allen weiteren Teilen des Landes macht sozusagen, ist halt irgendwie dieses so voll pragmatische, wie sie sich gerade präsentieren und so weiter, das überschattet wahrscheinlich sehr krass irgendwie alles andere, was geschieht. Und das ist auch an sich sehr sehr problematisch. Also ich habe das Gefühl, hier spielt man sehr krass mit so Binaritäten. Irgendwie haben die jetzt die Frauen gezwungen, Hijab zu tragen oder haben die nicht? Mhm. Und dann irgendwie, wenn nicht, dann sind die, das sind die Besten. Und wenn schon, dann sind die irgendwie Taliban für die Leute. Also jetzt gerade generell von außen betrachtet oder auch aus dem Westen. Und ich muss sagen, die Gefahr ist viel mehr, weil Menschen werden anfangen, irgendwie sich selber einzuschränken, von alleine schon, wenn die merken, das System sich in eine bestimmte Richtung entwickelt. Also, und Ich denke so mit Islamismus, es gibt so verschiedene Ebenen, wenn die jetzt zum Beispiel, wenn HTS jetzt gerade so eine sehr latente gesellschaftliche Ebene eher da etablieren möchte in Syrien, vielleicht ist es nicht jetzt in dem Moment in der Art gefährlich, aber langfristig kann es halt voll krass eskalieren und man kommt halt aus 50 Jahren oder über 50 Jahre Diktatur, wo Islamismus in verschiedensten Arten unterdrückt und gestärkt wurde. Also das könnte nicht gut sein. Also wenn jetzt man nicht offen auch Sachen aufarbeiten kann, also man kann halt mit einem solchen System wahrscheinlich auch nichts Progressives auch entwickeln lassen, muss man sich auch vielleicht überlegen. Also ja.
Okay, jetzt haben wir ja sehr, sehr viel über die Lage vor Ort gesprochen. Wenn man das alles so hört, kommt es irgendwie noch krasser, dass es hier in Deutschland nicht mal 12 Stunden gedauert hat, bis wieder Abschiebungen von Menschen nach Syrien gefordert wurden. Habt ihr Stimmen dazu, was für Reaktionen es darauf gab, wie diese Diskussion wahrgenommen wurde?
Also ich muss sagen, irgendwie, ich finde, dass diese Debatte immer, es wird nur rassistischer. Ich weiß nicht, also wie man sich wie man noch rassistischer werden kann. Also das ist ein sehr entmenschlichender Moment für sehr viele Menschen auf verschiedene Arten und Weisen. Also selbst die Menschen, die sich gerade freuen, selbst die Menschen, die vielleicht den Jolani feiern, die haben vielleicht keinen Ort, um irgendwie jetzt zurück nach Syrien zu gehen. Die haben ihre Häuser zerstört und so weiter. Selbst wenn man sagen würde, dass Menschen irgendwie so naiv wären oder gar nicht, oder wenn Menschen Hoffnung trotzdem haben oder was auch immer. Also es gibt verschiedene Probleme, es gibt verschiedene Regionen in Syrien, da gibt es auch unterschiedliche Konflikte. Und ich frage mich irgendwie, mit welcher Hoffnung macht man sowas? Also viele Menschen haben Angst, sind verärgert. Die haben hier nicht mal gerade angefangen, ihr Leben aufzubauen. Also ich denke nicht, dass es so einfach ist, nach Syrien zu gehen, noch von null anzufangen. Also ich habe in meinem Umfeld und generell einfach nur wahrgenommen, dass die Menschen das halt sehr schlecht fanden und dass man das Gefühl hat, okay, also wir sind hier gar nicht gewollt sozusagen. Aber in Syrien irgendwie gibt es jetzt gerade erstmal auch keinen Ort also für uns und keinen Platz für uns. Und ja.
Voll, es ist, finde ich, genauso wie du gesagt hast, einfach ein richtiges Zeichen dafür, wie krass rassistisch der Diskurs drumherum ist. Was irgendwie nicht überrascht, aber trotzdem wieder erschreckt. Und ja, auch einfach so die Prioritäten dieser westlichen Brille irgendwie so total gut abbildet, ne? Dass dann die erste Frage, die auftaucht, eben ist so, okay, heißt das, wir können jetzt irgendwie Leute wieder dahin zurückschicken? Und das ist so die erste Frage, die gestellt wird. Das ist auf jeden Fall, finde ich auch.
Dass man sich auch gerne Fragen gestellt hat, wie man alle, zum Beispiel, wie man die Türkei in diesem Moment adressieren möchte, sozusagen. Also ich habe das Gefühl, ja, das waren so 12 Stunden, in denen sie sich ja zusammensetzen können, überlegen können, was können wir ja dort machen. So. Und wenn Assad jetzt gestürzt wurde, das heißt nicht, das ist nicht das Ende, das ist einfach der Anfang. Und deshalb haben Menschen Hoffnung. Aber wenn diese Hoffnung irgendwie was Gutes bringen soll, dann braucht man auch irgendwie so eine internationale Environment, die das auch erlaubt sozusagen, dass Menschen auch, keine Ahnung, dass demokratische Wahlen stattfinden können in naher Zukunft hoffentlich oder dass man sich so wirklich grundsätzliche Fragen stellt, irgendwie, wie wollen wir mit diesen ganzen Verbrechen, die Menschen in einem eigenen Leib erlebt haben, wie wollen wir damit umgehen, wie wollen wir das aufarbeiten, was passiert mit den ganzen Geflüchteten, nicht nur auch in Deutschland, in der Türkei und so weiter, also die Stimmung auch, ich finde halt, es wird alles ignoriert und ausgeblendet, es ist irgendwie immer nach außen, also Probleme nach außen externalisieren und natürlich irgendwie, ich muss sagen, ich sehe, das ist ein Move in Deutschland. Die Wahlen stehen ja an und irgendwie, wer Ausländer rausschreit, dann ist bestimmt Deutschlands nächster Darling oder so, also I don't know, oder Germany's next top president oder I don't know. Ja.
Ich finde es halt so krass, wie schnell auch diese ganzen Politiker waren, sich dieses Thema so Flucht, also direkt so zu schnappen Und weil sie halt wissen, so, das ist so ein Thema, das eh immer polarisiert und halt auch dann so ein Signal nach rechts zu schicken, so, ey, guck mal, so, keine Sorge, jetzt haben wir die Asylverfahren erstmal ausgesetzt und wir reden auch über Abschiebungen und so weiter. Also klar, so aus der deutschen Regierung kam jetzt erstmal so ein, ey, ist es noch zu früh, um über Abschiebungen zu reden und so, lass uns erstmal Frieden schaffen und bla bla bla. Aber also, dass diese Entscheidungen so schnell gefallen sind und Österreich ist ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen, hat direkt, also nicht mal 48 Stunden sind vergangen nach Assads Sturz und die haben direkt von einem Abschiebeprogramm gesprochen und das soll ja sogar beinhalten, dass Leute, die schon ein Bleiberecht haben, vielleicht nochmal, also dass das nochmal überprüft wird sozusagen bei den Leuten, ob es noch gültig ist und notwendig und so weiter. Und in der Türkei ist auch richtig krass deutlich, wie das so innenpolitisch auch genutzt wird. Also da ist ja so eine krass rassistische Stimmung seit Jahren schon gegen syrische Geflüchtete im Land und jetzt ist so das Thema in den Medien, also die ganze Zeit ist die Kamera so an der Grenze, die ganze Zeit, also die Aufnahmen sind die ganze Zeit so Aufnahmen von der Grenze und von syrischen Familien, die jetzt nach Syrien zurückkehren. Natürlich sagen sie noch in die Kamera, also bei den Staatssendern sagen wir natürlich noch so in die Kamera, die Türkei war so gut zu uns und aber ich bin jetzt auch froh, dass ich, genau, also ihr wart so gastfreundlich, aber wir gehen jetzt zurück und bauen unser Land wieder auf. So, also dieses ganze, das ist auch so krass, also in den türkischen staatsnahen Medien, so als hätte es diese ganzen rassistischen Eskalationen, Gewalteskalationen in der Türkei nicht gegeben, so. Und als wäre das alles so, okay, wir hatten eine schöne Zeit, jetzt gehen wir wieder zurück, so als wäre nichts passiert und als würde nicht die Türkei gleichzeitig diese ganzen Angriffe auf Nordsyrien durchführen. Also es ist richtig absurd, was da gerade so auch an der Grenze abgeht. Ja, diese ganzen Sachen, die da gleichzeitig auch passieren. Und
ich denke, die Türkei sollte sich auch fragen, irgendwie, wie schlimm muss es dort gewesen sein, dass Menschen wirklich so Tausende irgendwie direkt raus nach Syrien gefahren sind. Also ich muss sagen, irgendwie, vielleicht muss man das ja andersrum interpretieren und nicht so. Also es ist auch in dem Fall von Libanon, also diese ganze Hetze gegen Geflüchtete. Ja. Und ja, das irgendwie, dass die das auch so in dem Moment auch, dass sie sich auch trauen, das positiv zu framen, nachdem irgendwie Geflüchtete auf die Straße gejagt wurden in den letzten Monaten und also das ist so unmöglich. Und auch muss man auch sagen, in der Türkei ist es auch an sich auch sehr interessant, weil irgendwie es gibt diese ganze Verbindung, dass man immer normalisiert, die Türkei unterstützt Syrien und so weiter. Und ja, das ist ja auch ein muslimisches Land und so. Aber die Türkei und also jetzt gesellschaftlich und so weiter, es ist zu einem Level gekommen, dass man irgendwie auf die Straße erkannt hat, ob eine muslimische syrische Frau ist oder nicht, von der Art und Weise, wie der Hijab getragen wird und so weiter. Also dass diese also anti- oder muslimische ich weiß nicht, also Tendency hat sich so neu übersetzt und vermittelt, also diese Überlegenheit und so weiter und Hetze hat sich so komplett anders in die Gesellschaft übersetzt und das finde ich an sich auch sehr krass, weil das darf man jetzt nicht unterschätzen, welche Wirkung das auch, also andere Kooperationen in der Zukunft haben können, also nachdem man das auch mit dem eigenen Augen gesehen hat, wie man dort behandelt wurde und wie auch irgendwie diese Propaganda von wegen, ja, wir halten zusammen, weil wir 1, 2, 3 sind, dass das auch gar nicht stimmt. Und es ist einfach nur damit zu tun hat, was auch immer gerade die Propaganda ist irgendwie dort.
Ey, eine Sache vielleicht dazu. Mhm. Ich finde es auch krass, wie also was für eine Rolle Staaten einfach darin auch übernehmen, so viele Menschen aufeinander, also gegeneinander aufzubringen und so viel Hass zu schüren, so. Und ich finde, es ist halt auch nochmal so an der Grenzregion richtig krass deutlich. Also ein Teil meiner Familie kommt ja aus Hatay, aus Antakya, das ist in der Türkei, aber halt an der syrischen Grenze. Und es ist auch die letzte Region, die noch der Türkei übergeben wurde und war halt früher Teil von Syrien bis 1938 oder 39. Und die Bevölkerung dort ist auch mehrheitlich alawitisch-arabisch. Und ich fand es voll krass, als ich mal so 2015 oder so halt dort war Und damals sind halt ganz viele Leute aus Syrien geflohen und haben sich halt auch in Hatay niedergelassen. Und was für eine Stimmung dann gegen die Geflüchteten war, so, also auch so rassistisch, wo ich so dachte, ey, ihr seid so basically das gleiche Volk. Also ihr wart, also da war einfach diese Grenze zwischen euch, hat gar nicht existiert vor ein paar Jahrzehnten so. Und das ist so krass, aber weil auch diese Assimilierung der arabischen Bevölkerung in Hatay so krass vorangeschritten ist. Also voll, die meisten sprechen auch gar kein Arabisch mehr und also Arabisch ist auch also in der Schule so ein bisschen verpönt. Man soll direkt Türkisch lernen und bla bla bla. Also man hat sich eh so ein bisschen davon entfremdet und assimiliert und dann kommen halt Leute von der anderen Seite der Grenze, diese Grenze, die da irgendwann gezogen wurde, so vor Jahrzehnten. Also ich finde es einfach krass, so wie auch so staatliche Politik das auch befeuert überhaupt. Und das war für mich voll interessant zu sehen, als ich dann mal so dort war und da so eine krasse rassistische Stimmung halt gegen Syrerinnen herrscht. So. Und das ist wirklich, ja genau, wollte ich mal kurz erzählen.
Ja, voll.
Es war gerade so ein bisschen random, aber das ist mir gerade direkt so eingefallen, weil ich so dachte, ey, das ist irgendwie... Also eigentlich sind sich die Leute viel näher, als sie denken, aber weil die ganze Zeit diese Spaltung so staatlich so krass vorangetrieben wird, obwohl dieses Land schon immer so bewohnt war von so vielen ethnischen Gruppen und Glaubensgemeinschaften, so die da teilweise immer noch nebeneinander friedlich koexistieren. So. Sorry, jetzt war das irgendwie voll der Monolog, aber...
Nein, alles gut, das war mega spannend und ist ja auch einfach wirklich ein richtig gutes Beispiel dafür, so wie wirkmächtig diese Prozesse halt so sind. Und das, finde ich, führt ja jetzt auch eigentlich so Full-Circle-mäßig wieder so ein bisschen auch zu dem ersten Beitrag von dir, Zain, am Anfang und zu dieser Frage von so, was passiert eigentlich mit diesen ganzen internalisierten Überzeugungen, nur weil jetzt irgendwo irgendwelche Sachen anders funktionieren, als sie vorher waren, ist davon ja nicht alles weg und ja auch... Also genau, Sachen bleiben, Sachen haben Kraft. Wie wird jetzt weiter damit umgegangen?
Ich denke, was auch jetzt voll gebraucht ist, dass wir auch einen Diskurs etablieren, den sich nicht auf den deutschen Diskurs stürzt.
Ja.
Ich denke, das ist halt was ich merke, mindestens in der syrischen Diaspora, das nutzt uns nicht. Also dieses nur einfach westliche Case, dass sie sehen, okay, ja, mein Vater war im Gefängnis und mein Opa und meine Onkel. Und wahrscheinlich, wenn ich auch, keine Ahnung, wahrscheinlich mit dir, Helene, spreche und dann du über deine Familie sprichst, dann finden wir ganz viele Gemeinsamkeit. Also das ist halt sehr, sehr krass und dann es geht sehr viel, also das sind sehr wichtige Geschichten, aber die Art und Weise, das ist halt einfach, also dass man wirklich jetzt diesen Umbruch so krass visualisieren möchte und einfach nur so hochsensationell irgendwie darstellen will und gar nicht wirklich darüber reden will, wie gehen wir mit dieser Erbe von Assad weiter und wie können wir die politische Opposition irgendwie wieder zusammenbringen, die auch halt in verschiedenen Organisationen die letzten Jahre gearbeitet hat, wie kann das auch gestärkt werden, wie können die Menschen vor Ort gestärkt werden, dass das halt auch so krass runtergeht. Das finde ich halt das wird so unmöglich in so einem Diskurs, wo es nur darum geht, irgendwie, wir hassen die syrischen Geflüchtete, haben aber was Schlimmes erlebt und jetzt müssen sie gehen. Also ich weiß nicht, oder was auch immer. Oder wenn es, ich muss sagen, ja, auch wenn es um Rojava geht, das ist nicht unbedingt, dass es jetzt in die Richtung geht, dass man sagt, wir wollen, also wir arbeiten für einen Frieden in Rojava, sondern es geht einfach immer darum, okay, wir wollen jetzt Frieden in Rojava, weil alle Menschen in Syrien sind Islamisten. Also natürlich, niemand sagt es so, aber halt, es finden halt keine produktiven Auseinandersetzungen und keine zwei Menschen kommen zusammen, um diese Fragen zu diskutieren und dann irgendwie, wird sozusagen einzelne Positionen, die stehen für sich alleine und ein bisschen gegeneinander, obwohl die eigentlich gerade gleichzeitig super wichtig sind.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist schon wieder eine sehr gute Überleitung. Danke dafür. Elin, das kurdische Frauenbüro für Frieden e.V. Ceni hat einen Text veröffentlicht, den hast du für AK nochmal ergänzt. Und dieser Artikel endet mit Ideen, was wir als Linke in Deutschland jetzt tun können. Zum Beispiel sich in der kurdischen Bewegung organisieren, Geld an Hilfsorganisationen wie den kurdischen Roten Halbmond spenden. Dazu findet ihr auch ein paar Infos in den Shownotes, genau wie auch alle Artikel, die wir besprochen haben.
Ich würde trotzdem jetzt zum Abschluss die Frage nochmal an euch geben, was sind sonst Sachen, die wir noch tun können?
Also ich glaube, das knüpft vielleicht auch so ein bisschen an das an, was vorhin so ein bisschen gesagt wurde, so über was auch Staaten irgendwie tun und wie sie halt in jeder Situation irgendwie ihre Machtinteressen versuchen durchzusetzen. Und all diese Erklärungen jetzt von Politikern, nachdem Assad gestürzt wurde, also diese ganzen von der Regierung dieses Jahr, das ist eine gute Nachricht und wir werden jetzt beim Neuaufbau von Syrien unterstützen und wir werden uns bemühen, dass dort Frieden und freie Wahlen bald stattfinden und bla bla bla. Und ich glaube, also das Wichtigste ist so, dass man sich von diesen ganzen Statements nicht beirren lässt, so, weil, also paar Stunden, nachdem sie solche Statements machen, kommt plötzlich sowas wie, ja, wir setzen jetzt die Entscheidung über Asylverfahren aus oder so. Also das sind so ganz viele so sehr widersprüchliche, so sehr widersprüchliche Politik, die da stattfindet. So. Und ich glaube, es ist krass wichtig, sich irgendwie nicht auf diese Erklärung von Staaten so zu, also ich glaube, verlassen tut sich eh, also ich muss jetzt in so einem linken Podcast nicht sagen, also ich glaube, wir wissen alle so, von dort kommt nichts, so. Aber ich glaube halt zu betonen, so, dass, also das auch wirklich so zu entlarven und zu sagen, so, ey, es macht von vorne bis hinten keinen Sinn, was ihr da gerade labert, so. Also alle reden plötzlich, sogar die HTS und Türkei und so weiter, reden jetzt alle davon, so, ja, wir wollen jetzt so Minderheiten schützen, und Frauen sollen frei sein und bla bla bla. Und währenddessen greift die Türkei Rojava an, wo genau das schon gelebt wird, so. Oder potenziell noch krasser irgendwie umgesetzt werden könnte, wenn nicht ständig diese Angriffe passieren würden, so. Und das ist einfach so krass widersprüchlich. Und ich glaube, diese widersprüchliche Politik, die müssen wir einerseits so entlarven und wirklich so sagen, so, ey, da passiert richtig viel Scheiße und es geht darum, dass wir jetzt aber das verteidigen, was Leute dort aufgebaut haben. So, also nicht nur in Rojava, sondern alle möglichen linken und progressiven Kräfte, die da nicht nur gegen das Regime kämpfen, sondern auch dagegen, dass Syrien seit Jahren einfach so ein Spielball von internationalen und regionalen Mächten ist. So.
Auf jeden Fall. Ich denke auch, also so, man kann ja nicht vom Frieden sprechen, wenn kurdische Gebiete die ganze Zeit angegriffen werden. Also das an sich ja ein Widerspruch, in sich ein Widerspruch. Also das ist halt auch Teil von dem, was man die letzten Jahre als Krieg irgendwie porträtiert hat. Und dann kann man nicht plötzlich von Frieden sprechen. Also ich denke irgendwie, genau deshalb ist es halt einfach wirklich nur der Beginn. Und es ist sehr, wie du, Helene, am Anfang gesagt hast, irgendwie ist es ein sehr historischer Moment, dass Assad gestürzt wurde. Und es ist für viele und für alle. Und gleichzeitig, man darf halt einfach nicht hingeben. Jawlani ist bekannt für Kriegsverbrechen. Und auch wenn man jetzt, also ich bin froh, dass jetzt meine Familie in Sicherheit ist, irgendwie. Und dass HTS die nicht angegriffen hat oder andere, auch andere Linke und andere Menschen, seien sie organisiert oder gar nicht. Und gleichzeitig heißt nicht, dass wir irgendwas irgendwie anvertrauen können oder sollen. Also die Richtung, wo Dinge gehen sollen, soll, also man möchte jetzt keine Regierung gründen, die auf Kriegsverbrechen aufbaut und auf so eine Geschichte aufbaut. Weil wenn wir wirklich die Geschichte jetzt von den letzten Jahren aufarbeiten wollen, dann werden auch diese Menschen Teil von dem, also vielleicht nicht alle, einige Teil von den Verbrechern sein. Und ich denke, das muss halt auch uns bewusst sein, weil das ist halt auch das, was jetzt stattfinden soll. Also die Aufarbeitung hängt zusammen mit dem Frieden und auch Frieden in Rojava hängt auch damit zusammen, was in Damaskus passiert. Also wie wird regiert und wer regiert, auf welche Art und Weise.
Ja, danke euch auf jeden Fall. Damit sind wir jetzt auch am Ende unserer Folge angekommen. Alles zu unserem aktuellen Schwerpunkt, um den es ja heute nicht ging. Happy Preppy über solidarisches Preppen von links lest ihr in der aktuellen AK-Ausgabe. Und außerdem auch, wie erwähnt, viele weitere Hintergründe zum Konflikt in Syrien und auch noch vieles, vieles mehr. Wer noch keine Geschenke für die Feiertage besorgt hat oder den eigenen Wunschzettel noch nicht geschrieben hat, hat außerdem jetzt noch die Möglichkeit, ein AK-Abo zu verschenken oder sich schenken zu lassen. Alle Infos dazu findet ihr dann unter www.akweb.de/abo. So, zurück zu euch beiden. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ich glaube, das ist super wichtig, eben genau über diese ganzen Sachen so ins Gespräch zu kommen, wie wir das heute gemacht haben. Helene, du hast berechtigterweise schon gesagt, da könnte man noch tausende Podcast-Folgen drüber machen. Aber ja, ich bin euch sehr dankbar, dass ihr heute schon mal da wart. Danke für die spannenden Einblicke. Und genau, wir bleiben dran und beobachten weiter, was passiert.
Danke dir auch für die Moderation. Danke, Zane. Das war ein sehr, sehr wertvolles Gespräch. Sehr froh, dass wir diesen Austausch hatten.
Danke euch.